Dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Güte währet ewig. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobpreis. Er hat mich gerettet. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um zu erzählen, was der Herr getan hat. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein. Amen. Das haben wir gerade eben als Psalm 118 miteinander gebetet und der ist überschrieben, ein Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und wir könnten sagen, Inhalt dieses Psalmes ist, der Herr ist auferstanden. Das können wir wahrhaftig so sagen und ich sehe gerade, ich habe einen Spickzettel in zweifacher Form. Zwei schöne Eier vom Kindergottesdienst, da steht das drauf. Die lege ich mir jetzt direkt hier vorne hin. Ihr kennt sicher den Satz, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, oder? Und die Hauptsache ist, ja, wir reden ja die ganze Zeit schon davon, Auferstehung. Eben noch, 1. Korinther 15, wenn der Herr nicht auferstanden wäre, dann wäre alles, was wir jetzt heute Morgen hier machen, dann wäre unser ganzes Leben, das wir als Christen leben, völlig belanglos. Da wäre es besser, wir würden uns drüben im Biergarten treffen und Gott einen guten Mann sein lassen. Wie gut, dass das wahr ist. Meine Frage, die ich heute Morgen an uns richten möchte, an diesem Ostersonntag, ist die, wie können wir diese Tat Gottes, dass er lebt, dass er heute lebt, dass er auferstanden ist, wie können wir das als Grundlage, als Hauptsache in unser Leben integrieren? Dass Menschen, die zu Jesus gefunden haben, die ihm nachfolgen, die Christen sind, die seinen Namen tragen, dass jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, vielleicht nicht immer widerspiegeln, aber doch zutiefst im Herzen wissen und sagen, ich komme und ich lebe von dieser Auferstehung her und das ist die Hauptsache. Und was immer in meinem Leben sich als die Hauptsache darstellen möchte, es gibt eines, das mich wirklich trägt. Wir als Gemeinde sind geschaffen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, wie wir eben im Psalm gesagt haben, weil Jesus auferstanden ist. Und damit möchte ich heute mit uns über dieses Thema Lobpreis und Anbetung etwas sagen. Wir haben ja derzeit eine Predigtreihe zu dem Gesamtthema Gemeinde am Puls der Zeit. Und da haben wir verschiedene Sachen miteinander betrachtet. Zum Beispiel haben wir schon über das Thema Zeugnis und Dienst gesprochen. Heute ist das Thema Anbetung dran und Gemeinschaft wird am nächsten Sonntag kommen. Alles, was wir hier besprechen werden und schon besprochen haben, ordnet sich dem unter, was die Bibel zur Sammlung und zur Sendung der Gemeinde zu sagen hat. Gott soll verherrlicht werden. Er ist auferstanden und wir leben jetzt, dass wir ihn anbeten. Dass wir zum Lobpreis dieser Herrlichkeit hier auf dieser Erde unterwegs sind. Die Bibel nennt das Anbetung. Überlegen wir mal einen Augenblick, was ist das eigentlich, Anbetung? Was könnte man darüber sagen? In ein wenigen Worten. Wir wissen, dass Gott angebetet werden will. Und das Ziel Gottes ist damit, dass Menschen erkennen, die ihn nicht kennen, wer er ist. Dass er Schöpfer, Bewahrer, Erhalter ist, Friedensstifter, Heiland. Jemand, der Gutes über Menschen denkt, egal was sie tun, der nicht aufgibt, sie zu lieben, der allem eine Grundlage gibt, das Leben heißt. Und in Anbetung soll das deutlich werden. Die Macht der Finsternis hat diesen Gott nicht halten können, er ist der Auferstandene. Das bedeutet jetzt ganz grundlegend, die Angst der Welt ist überwunden. Ja, natürlich, wir nehmen die Krisen wahr. Und ich glaube auch, wir sollten sie ernst nehmen und beunruhigt sein. Was wir derzeit weltweit erleben, in dieser Kumulation, in diesen fast verloren geglaubten Möglichkeiten, dass es wieder zu Kriegsgeschrei kommen könnte in ganz großem Stil, das habe ich in meinem Leben bislang noch nicht erlebt. Wir sollten das sehr wohl ernst nehmen. Wir dürfen beunruhigt sein. Was wird geschehen in Zeiten, die wir alle noch persönlich erleben werden? Aber gleichzeitig, und das ist mir jetzt ganz wichtig, und deswegen feiern wir heute Ostern und deswegen erinnere ich noch einmal ganz zentral daran, was das bedeutet im Thema von Anbetung. Gleichzeitig blicken wir von einer Welt, so wie sie jetzt ist und wie sie noch nie besser war, blicken wir in die jenseitige Welt. Nicht als Vertröstung, so wie dieses Lied, ah ja, wären wir da, sondern als ganz klares Wissen darum, dass diese jenseitige Welt im Auferstandenen jetzt schon angebrochen ist. Das heißt, wir haben jetzt schon diese Segnungen, die Kraft, die den Tod überwunden hat, steht Menschen, die Christen sind, jetzt schon zur Verfügung. Ostern heißt, das Reich Gottes ist angebrochen. Habt ihr es schon gemerkt? Die Hauptsache ist geschehen. Da gibt es nichts mehr zu toppen. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Und die Vollendung, die Schöpfung, wie die Bibel selbst sagt, und das geht euch ja wahrscheinlich genauso wie mir, die Vollendung wird geschehen. Wir müssen uns noch sagen, ich war gestern wieder unterwegs im Wald und dann sind Eichhörnchen vor unseren Rädern geflohen. Und ich habe mir so gewünscht, dass das Eichhörnchen nicht fliehen würde vor einem Menschen, sondern dass es zu mir kommt, mir den Arm hochkrabbelt und dann die vielen Nüsschen, die ich natürlich dann immer dabei hätte, aus der Hand frisst. Aber das Eichhörnchen, das sehnt sich genauso nach Erlösung. Die Kreatur seufzt unter der augenblicklichen Situation, sagt die Bibel. Und die Tiere haben Recht davor, sich vor uns zu verstecken. Das Thema will ich jetzt nicht ausweiten. Wir haben Grund, einander zu misstrauen in dieser Welt, auch als Menschen. Es gibt so viele schlechte Erfahrungen. Aber jetzt halten wir das bitte fest, das Reich Gottes hat begonnen. Gnade und Versöhnung sind in dieser Welt und wir alle haben das erlebt. Es ist bloß die Frage, ob wir es umsetzen, das, was wir haben. Und wir haben in den letzten Gottesdiensten mehrfach davon gesprochen, dass alles, was für Christen notwendig ist zu leben, bereits da ist. Wir müssen nichts neu erfinden, wir müssen nichts produzieren oder irgendwo herbeiziehen. Christen dürfen aus der Fülle dessen, was der Auferstandene ihnen hinterlassen hat, schöpfen. Die Vollendung, die wir herbeisehnen, wird kommen. Und anders als anbetend können wir das überhaupt nicht begreifen. Also intellektuell, ob ich jetzt oberhalb oder unterhalb des Intelligenzquotienten der durchschnittlichen deutschen Bevölkerung bin, spielt gar keine Rolle. Das heißt, wenn ich noch schlauer wäre, ich würde es trotzdem nicht verstehen. Deswegen glaube ich, anders als anbetend können wir überhaupt nicht erfassen und verstehen, was Gott für uns getan hat. Durch diese Anbetung werden wir dann erleben, wie sich Gott der Welt präsentiert und darstellt, zeigt, wer er selbst ist. Und zwar ein erstes, zunächst zeigt sich Gott, wenn wir ihn anbeten, uns selbst. Anbetung eröffnet uns als seinen Kindern zunächst seine Größe, seine Herrlichkeit und seine Macht. Wenn wir anbetend vor ihn kommen, werden wir das erfahren, erfassen, verstehen, beginnen. Hier geschieht etwas, das sowohl unser Herz als auch unseren Verstand erreicht. Und wir können das einzeln tun, wir können das in der Stille tun, laut, wir können das miteinander tun. Wir können aufstehen und nach hinten gehen, das können ruhig noch mehr machen. Die anderen, die haben es dann lieber da vorne, etwas leiser, mit gesenktem Haupt. Anbetung bedeutet, ich trete dem lebendigen, auferstandenen Gott gegenüber und preise ihn dafür, was er ist. Und warte, dass da etwas passiert zwischen ihm und mir. Ich öffne ihm mein Herz, meine Seele, die dann bereit ist, etwas zu empfangen von dem, was er für uns bereit hat. Dieser Weg nach innen ist aber nur die halbe Miete, diese Sammlung, die wir als Gemeinde hier miteinander vollziehen. Der zweite Aspekt von Anbetung ist, wenn wir als Gemeinde Gott ehren, wenn wir ihn anbeten wollen, dann muss das so geschehen, dass es um uns herum verstanden wird. Von Menschen verstanden wird, die mit diesem Auferstandenen überhaupt nichts anfangen können. Das heißt also, wenn ihr euch mal vorstellt, ihr würdet eure Freunde in einen solchen Gottesdienst, wie wir sie gewöhnlich hier abhalten, einladen und die würden dann unsere Anbetungszeiten erleben. Ja, wie da einige Leute nach hinten gehen und mit erhobenen Händen da stehen. Die würden euch angucken und denken, so jetzt, ich habe es ja schon immer gewusst. Deswegen gehe ich nicht in solche Gottesdienste. Die drehen ja völlig am Rad. Anbetung heißt, durch das, wie wir vor Gott kommen, wie wir unser Herz ihm öffnen und was er mit uns macht in unserem Leben, das erkennen andere Menschen und sie begreifen, da ist ein Gott im Spiel. Da geht es um etwas, was wir nicht haben, was wir aber gerne hätten für unser Leben. Heil, Barmherzigkeit, Vergebung, Annahme ohne Voraussetzung, Friede, solche Dinge. Diese Dinge gehören zusammen, wenn wir von Anbetung sprechen. Und unser Dienst, unsere Gemeinschaft und unser Bezeugen, die Themen, die wir bislang besprochen haben, die kommen also, wenn sie die Auferstehungskraft dieses Herrn, die wir heute feiern, widerspiegeln, von einer anhaltenden, von einer gelebten Grundhaltung der Anbetung unseres Lebens her. Und in einem solchen Gottesdienst kommt alles zusammen. Herz und Verstand, Mund und Hände. Das heißt also zunächst, wenn ich etwas über Anbetung sagen möchte, ich schaue mit Herz und Verstand in diese Welt und ich nehme sehr wohl wahr, was hier passiert. Und dass vieles Unheil ist. Und dass die schönsten Feiern das nicht überdecken können, dass die Sehnsucht des Menschen dadurch nicht gestillt werden kann. Aber ich bleibe nicht bei dieser Angst stehen, sondern ich sehe mittendrin in dieser Welt, dass Jesus Christus da ist und dass er der Retter ist. Und so kann ich sagen, Ostern ist heute. Und ich kann morgen auch sagen, Ostern ist heute. Und in einem Dreiviertelmonat kann ich auch sagen, Ostern ist heute. Ich kann sagen, Ostern ist immer. Gott ist gegenwärtig. Meine innere Haltung, meine Herzenshaltung. Und dann kann sich mein Herz sammeln und kann sich dieser Welt zuwenden, in dieser Anbetungshaltung. Und letztlich ist das doch nichts anderes, als was Jesus selbst gemacht hat. Er hat sich vor seinem Vater versammelt, er hat sich ganz auf ihn konzentriert, hat Kontakt mit ihm gehabt und hat sich dann ganz den Menschen um sich herum zugewandt, die erlösungsbedürftig sind und waren. Das heißt, Anbetung ist Lebensstil. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass Gott ein Problem mit Anbetung hat. Es gibt eine Bibelstelle, und das ist nicht die einzige, da gibt es viele von, ich greife mal nur eine heraus, die das nahezulegen scheint. Gott hat echt ein Problem mit Anbetung. Zunächst eine kleine Geschichte. Der Rabbi Mendel von Kosk, ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe nur von ihm gelesen, überraschte einige gelehrte Männer, die bei ihm zu Gast waren, mit einer Frage. Er fragte nämlich, wo wohnt Gott? So eine Frage dürfen gelehrten Männer nicht stellen. Da haben die gelacht und haben gesagt, was redest du für einen Blödsinn? Die Welt ist doch seiner Herrlichkeit voll. Schau dich doch um, Rabbi. Aber der Rabbi hat seine eigene Frage beantwortet, und zwar wie folgt. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Und diese Geschichte illustriert eine Thematik, die beschreibt der Prophet Amos dem alttestamentlichen Volk Gottes gegenüber so. Ich lese aus dem Kapitel 5, dem Propheten Amos, die Verse 21 bis 24. Er lässt Gott sagen, ich hasse und verachte eure religiösen Feste. Ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und eure Speisopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber, ich will sie nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Stellt euch mal vor, wir machen hier haben einen Praise-Abend, nicht? Haben schön lang geübt. Und dann würde sich der Pastor vorne hinstellen, also ich würde das nicht machen, das überlasse ich meinen beiden Kollegen. Und die sagen dann, hört auf mit dem Scheiß. Packt eure Instrumente weg. Ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht hören. Ey Leute, es geht mir bis dahin. Raus. Das wäre doch mal was. Stellt euch das Volk Israel vor. Die waren geschockt, sowas zu hören.
Ja, dieses Volk hat ja unglaublich Wert darauf gelegt, diesen Ritus, diese Gesetzmäßigkeiten zu halten, um vor ihren Gott zu kommen. Das war extrem wichtig. Wir wissen doch vom Neuen Testament, wie Leute, die wirklich die Anbetung Gottes ernst genommen haben, die Pharisäer, die das von ganzem Herzen, mit ganzem Ernst betrieben haben, dass sie gesagt haben, so wichtig ist das, dass wir jedes Detail beachten müssen und wir geben alles. Und Gott sagt, pack ein, geh nach Hause. Wir brauchen dich hier nicht. Hat Gott ein Problem mit Anbetung? Aber wenn wir diesen Text genau lesen, können wir feststellen, Gott hat sich nicht grundsätzlich gegen religiöse Feste und gegen feierliche Zusammenkünfte gestellt. Gott möchte Opfer jedweder Art. Lobpreis und Anbetung behalten ihre Gültigkeit. Gott will, dass wir ihn anbeten und das in großer Variantenvielfalt. Gott will Gottesdienst. Der entscheidende Punkt ist, wenn Herz und Verstand nicht zusammenkommen, wir könnten auch sagen, Wort und Tat, innere Haltung und äußeres Verhalten, dann hält sich Gott im Bild des Amos gesprochen die Nase zu, er kann es nicht riechen, er schließt die Augen, er will es nicht sehen und hält sich die Hände vor die Ohren. Ich will es nicht hören. Und deswegen können wir eine Schlussfolgerung ziehen. Anbetung Gottes ist nur da möglich, ganz im Sinne von Rabbi Mendel von Kosk, Anbetung ist nur da möglich, wo wir ihn in unser Herz lassen. Anbetung hat nichts mit einer äußeren Form zu tun, hat nichts damit zu tun, welches Liedgut wir singen, ob aus dem 17. Jahrhundert oder aus dem 21. Hat nichts damit zu tun, ob man steht oder liegt, Fähnchen schwenkt oder sonst irgendwelche Dinge tut, sondern Anbetung hat damit zu tun, ob mein Herz sich ganz diesem Gott öffnet und sich ihm zur Verfügung stellt. Und das ist die eine Seite unserer Existenz. Anbetung bedeutet Sammlung. Ich versammle mich mit allem, was ich bin und habe und auch mit dem, was ich nicht bin und was ich nicht vorweisen kann, womit ich nicht glänzen kann. Mit allem, was mich ausmacht, versammle ich mich vor dir, mein Gott, und du siehst mich. Und du bist der Heiland, dir gebe ich Ehre. Dir will ich dienen, du sollst mein Leben ganz in deine Hand nehmen. Nimm weg, was mich trennt. Erhebe meine Seele. Sammlung. Und dann wird mir Gott mit der Kraft seiner Auferstehung, der Kraft des Schöpfers, der Segnung des Heilands und dem Trost des Vaters begegnen. Habt ihr das schon mal erlebt in eurer Anbetung? Dass ihr, man könnte das mal so alt formulieren, zerschlagenen Herzens vor Gott gekommen seid und er euch geheilt hat, neuen Mut gegeben hat, getröstet hat, euch euren Wert neu versichert hat, euch neue Kraft gegeben hat, durchzuhalten und dafür offen zu sein, bedeutet eben mehr als nur ein paar Gebete zu sprechen oder einen Liedblock vor Gott hinzuklotzen. Genau begrenzt. Wenn ich Block höre, denke ich immer an so große Häuser mit 17 Stockwerken. Anbetung ist offen, ist frei und lebt. Das Herz ganz öffnen, sich ganz Gott ausliefern. Und zwar nicht nur in dem, was wir jetzt hier Gottesdienst nennen, sondern Tag für Tag. Am besten schon morgens noch im Bett sich mal ganz weit strecken und sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin ganz offen für dich. Komm in meinen Tag. Ich will ganz da sein für dich. Ansonsten bleiben ja die schönsten Preisungen lediglich eine äußere Hülle. Und die Autoren der Bibel werden an dieser Stelle nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das wichtig ist. Paulus sagt in Römer 12 und 1 und 2 ganz bekannte Worte. Wir haben die alle schon 10-mal gehört. Paulus schreibt, ich habe euch vor Augen geführt, liebe Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und da zielt er auf Ostern hin, was er für uns getan hat. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Ich habe euch das vor Augen geführt. Haltet auch euch das immer wieder ins Bewusstsein. Die einzig angemessene Antwort, schreibt Paulus weiter darauf, ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Da gibt es viel, was interessant ist, was aber zentral an dem vorbeigeht, was ich für euch möchte. Sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist oder ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Anbetung. Damit wird aber jetzt deutlich, dass wir ein Problem mit Anbetung haben. Wirkliche Anbetung ist ein Lebensstil. Tada. Na gut. Wirkliche Anbetung ist eine Grundhaltung. Das gehört zusammen. Wir können das eine von dem anderen nicht trennen. Nur wenn beides zusammenkommt, wird Anbetung eine runde Sache. Das Problem liegt also nicht bei Gott, sondern das Problem liegt bei uns. Gott will Anbetung. Bloß wir verstehen manchmal das zu einseitig. Nur zu oft trennen wir unseren Lobpreis und unser Opfer von dem, was wir sonst so leben. Wort und Tat, Sammlung und Sendung gehören zusammen. Und die machen das beide zusammen aus, was Gott unter Lobpreis, unter Gottesdienst versteht. Amos hat das dann gesagt, die letzten Verse, die wir vorhin gehört haben, stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Jesus hat seinen Vater nicht nur angebetet, sondern hat ihm sein Leben ganz anvertraut und hat es ihm buchstäblich gegeben. Und Gott will dadurch angebetet sein, dass sein Recht wie fließendes Wasser ganz konkret in diese Welt kommt. Das heißt, da, wo wir als Menschen, die für Christus leben, unterwegs sind, soll von diesem Reich Gottes etwas zu spüren sein. Sprich, wir brauchen nicht in der Öffentlichkeit so sehr viel über Jesus reden, sondern wir leben das, was Jesus gelebt hat, als Teil der Anbetung, Sammlung und Sendung. In einer Kantate hat Johann Sebastian Bach mal einer Sopranstimme die Worte in den Mund gelegt: Die Armen will der Herr umarmen. Die Armen will der Herr umarmen. Und ich denke, Bach hat das Wesen des Evangeliums in seiner letzten Tiefe genau verstanden. Habt ihr schon mal festgestellt, dass in außerchristlichen Erlösungs- und Gesetzesreligionen niemals die Armen umarmt werden, sondern immer nur die Gerechten, die Vollkommenen, die sittlich Vorzüglichen? In Jesus kommt uns ein Heiland entgegen, der seine Liebe allen denen geschickt hat, die eben nicht mehr können, die unter der Last ihrer Fehler zusammenbrechen. Und das bedeutet, es geht hier an dieser Stelle um unser Herz der Anbetung. Dass beides zusammenkommt, dass wir verstehen, Christus ist auferstanden und damit hat er alles neu gemacht, auch in uns. Wir brauchen keine Furcht haben, dass irgendetwas passiert, wenn wir Leute sind, die so leben, wie Jesus das gewollt hat. Bedeutet, dass wir aufhören zu schwindeln. Das bedeutet, dass wir vergebungsbereit sind, dass wir bereit sind, auch einmal die zweite Geige zu spielen, dass wir Unrecht nicht Unrecht sein lassen, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir Partei ergreifen, dass wir uns einmischen da, wo Dinge geschehen, wo wir selbst im tiefsten Herzen wissen, das ist nicht in Ordnung. Und keine Angst davor haben, dass andere Leute die Augenbrauen über uns hochziehen, dass sie uns widersprechen werden, dass das berufliche Nachteile haben könnte. Ostern bedeutet, dass alles da ist, dass auch unser eigenes Leben, unser Herz transformiert ist. Vielleicht haben wir es noch nicht gemerkt, aber wir werden es merken, wenn diese beiden Bereiche der Anbetung zusammenkommen. Dass sich innerlich ausrichten auf den Auferstandenen, dessen Kraft da ist. Und davon können wir zapfen, davon können wir schöpfen, in dem Maße, wie wir sie weitergeben. Er wird uns nicht mit leeren Händen in diese Welt hinauslassen. Jesus hat selbst gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Wenn wir also als Gemeinde am Puls der Zeit sein wollen, das heißt, dort, wo der Auferstandene selbst ist, dann bedeutet das genau dieses. Wir suchen mit ganzem Herzen die Anbetung, die Sammlung vor unserem Gott
Und dann die Hinwendung zu den Menschen um uns herum, ungeachtet ihrer Religion oder Nichtreligion, ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe oder sonstigen Situation. Gott ist barmherzig, gnädig, wahr, liebevoll, heilsam, treu. Das hat er uns geschenkt, das habt ihr in eurem Herzen, weil ihr mit ihm unterwegs seid. Macht das Herz auf, empfangt es vom Auferstandenen und lasst es überfließen und es wird mehr werden. In diesem Segen, in der Kraft des Auferstandenen, seid und bleibt unterwegs. Der Herr sei mit euch. Amen.